Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, dem Strategie-Podcast. Heute mit dem Thema Playway verramscht die Strategie. Pascal, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel.
Ich dachte ein Tourist am Ballermann.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wo wir uns wieder über Strategiespiele unterhalten. Und zwar, wer sind wir? Einmal meine Wenigkeit, der Max, besser bekannt als Strategieecke, und mit dabei natürlich der Pascal, besser bekannt als Ranger. Hallöchen, mein Lieber, grüß dich.
Ja, ich habe überlegt, ob ich mich vielleicht auch einfach zum Strategie-Ranger umbenenne. Dann können wir Ecke und Area sein. Das macht keinen Sinn.
Nein, macht das nicht.
Vielleicht die Taktikkurve.
Die Taktik, nein, das ist mein Erzfeind.
Strategie-Ecke gegen Taktikkurve.
Nein. Der ist schon besetzt. Das ist mein Erzfeind. Der ist, der kann sich hinten anstellen. Das ist ein ewiger Kampf.
Ein ewiger Kampf ist es auch für mich mit der Krankheit. Ihr hört es wahrscheinlich schon wieder. Meine Stimme ist schon wieder beschlagen oder belegt. Wie sagt man dazu? Die ist belegt, genau.
Angeschlagen. Oder angeschlagen. Angekratzt. Ja.
Danke, Dr. Ecke.
Ja, immer gerne.
Ich bin jetzt das dritte Mal in 5 Wochen krank. Ne? Also ohne Mist, wenn man eine biologische Kampfwaffe züchten möchte, dann sollte man einfach nur irgendwie so einen Essenstisch aus der Kita rausnehmen oder sowas.
Ja gut, ne, das stimmt. Das habe ich auch gehabt. Ich war jetzt, vergangen im Herbst war ich in meinem Praxissemester an der Schule und dann kam die erste Grippephase und die hat mich so aus dem Leben gekegelt. Das erste Mal, dass ich wieder so mit Kinderbazillen im Büro gekommen bin, boah, ich lag zwei Nächte lang war ich am Sterben. Ich war kurz davor, dass ich abgenippelt bin, ne? Dann gäbe es diesen Podcast nicht.
Genau, ja, und du hast natürlich auch allen gesagt, dass du sterbenskrank bist, ne? Und jeder eigentlich auch um dich trauern sollte, ne?
Ja, das war, du musst die Welt wissen, ne? Twitter, Instagram, meinem Arzt jeden Tag angerufen, zweimal, ne?
Zweimal? Ey, hören Sie mir hinterher, Doktor, ich bin schwer krank.
Noch. Ich lebe noch. Falls ich mich heute Abend nicht melde, dann wissen Sie Bescheid.
Boah, ey. Ja, das ist wirklich hardcore nervig. Jetzt auch immer mit den Streams dazu. Ich will die ja auch nicht dann ausfallen lassen jedes Mal. Aber ich merke halt, wie meine Stimme sich so immer und immer mehr belegt. Also wundert euch hinterher nicht, wenn Ecke nur noch alleine spricht, ja? Ihr merkt das dann daran, dass der Humor fehlt, dass das Wissen fehlt. Dann ist einfach nur noch Ecke da und der stottert euch dann hier irgendwas zurecht.
Dann fällt die Qualität einfach rapide ab, ne? Das ist ganz... Aber das muss ja auch sein, ne? Wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Aber da ist halt schon Problem. Ja,
Schatten,
ne?
Haben wir beide auf jeden Fall.
Definitiv.
Vielleicht eine interessante Information hier direkt zu Anfang für euch. Und zwar wird es so sein, dass Ecke und ich am 11. April. Am 11. April in Mailand sind. Punkt. Wir wollten euch nur sagen, dass wir einen Urlaub machen. Nein, wir sind dort zu einem Publisher eingeladen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir euch da was zu erzählen dürfen. Aber es geht um Strategiespiele und wir werden euch das dann auf Twitch zeigen, auf unseren Kanälen und auf dem Kanal vom Publisher, ein neues Spiel mitten aus Mailand heraus und das Ganze dann auch auf Deutsch präsentieren. Ich werde nur noch Italienisch sprechen, weil ich dann halt in dem Land bin, ne?
Ja, pico bello, Italiener. Nein. Also ich glaube, auch schon. Ich war schon einmal in Mailand, aber es ist schon jetzt 6 Jahre her und eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt gewesen oder ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Generell, ich freue mich drauf, ne? Einmal die erste, sag ich mal, unsere erste Businessreise, wenn man das so sagen möchte. Gemeinsam Flug, gemeinsam Hotel, dann gemeinsam Event und dann wieder gemeinsam zurück. Also aktuell schauen wir noch, ob wir vielleicht auch eine Podcast-Folge dann aus Italien aufnehmen, wenn wir es technisch hinkriegen. Mal schauen.
Nachdem wir gemeinsam duschen gegangen sind.
Ja, natürlich, das sicher.
Oh, Gottes Willen. Wir gehen aber nicht zur Mailänder Fashion Show, oder? Die ist doch in Mailand, ne?
Ich hatte die jetzt fest eingeplant, ne?
Also, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte da meinen Pullover vortragen, hier diesen... Ja. Ach, vortragen. Ich bin komplett durch. Ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Aber ich bin genauso durch wie das Thema, was wir heute besprechen. Ne? Also vielleicht willst du mal ein bisschen was dazu sagen, was das ist? Playway? Ist das der Spieleweg oder?
Der Spieleweg, ja. Und zwar ein ganz, ganz komischer meiner Ansicht nach. Playway ist ein Publisher, Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ist das ein britischer Publisher, amerikanisch?
Polnisch.
Polnisch, ein polnischer Publisher,
ja.
Okay.
Ja.
Da sieht man, wie er top informiert, ne? Du hast das Wissen, ich bin einfach nur hier, weil du eine Wand brauchst, damit das zurückfällt, der Schall.
Das Aussehen im Podcast bist du.
Ja, genau, ich bin das Aussehen im Podcast, ich bringe die Schönheit mit, das ist, ja, das ist mein Part. I doing my part. Aber ja, Playway. Wofür ist Playway bekannt? Tja, im Endeffekt für eine Riesenfülle an Simulationsspielen, an, ja, ich glaube vor allem Simulationen, oder? Wenn ich jetzt so recht überlege.
Eigentlich an allem. Also Playway hat jeder von euch wahrscheinlich irgendwo schon mal auf Steam gehört, gesehen oder vielleicht sogar ein Spiel von denen gespielt. Weil Playway ist wirklich eine Firma, die den Strategiemarkt oder teilweise auch einen Simulatorenmarkt, wie du schon gesagt hast, komplett überflutet und einfach Spiele ohne Ende rauswirft und damit einfach mal den kompletten Massenmarkt ansprechen möchte und dabei sehr komische Methoden auch verwendet, über die wir heute einmal sprechen. Wir wollen euch nämlich sagen, was Playway ist, welche Spiele beispielsweise zu Playway gehören, was wir an der Methode wirklich zu kritisieren haben, weswegen wir die Aussage treffen, die verramschen die Strategiespiele und wo man diese Methode tatsächlich auch bei berühmten großen Studios sieht, die ihr vielleicht im ersten Moment gar nicht mit dieser Methode auf dem Schirm habt. Und ich weiß nicht, ob ich dich auch damit überraschen werde. Ah, da hat der Ranger wieder mal. Ich habe hier mein Buch, in das ich immer was reinschreibe, auch für die GameStar. Das heißt, jetzt ist hier der Wissensranger. Ist jetzt hier
das
da.
Das ist nicht, ne? Book of Boba, sondern das ist Book of Ranger ist das. Da stehen die ganzen
Book Storys of Ranger drin. Fett. Genau. Book of Ranger
Fett. Sagen wir doch. Ranger, ja. Fett ist dein Zuname jetzt.
Lass uns über den dicken Jungen lachen. Ja, ja, genau. Klar, natürlich.
Aber so als Beispiel, sag ich mal, wenn ihr noch gar nicht wisst, okay, was hat denn jetzt Playway für große Titel in Anführungsstrichen rausgehauen, die jetzt doch recht bekannt sind? Da wäre Thief Simulator, glaube ich, von Hand of Blood kennt man das bestimmt. Dann haben wir House Flippers, House Flippers 2. Dann haben wir alle möglichen, also Mechanik-Simulationen, ob wir jetzt an Panzern rumschrauben oder an Autos rumschrauben. Ob wir Schiffe zerlegen am Strand und die kaputt schweißen. Also ganz, ganz viel, sag ich mal, Simulationen dabei. Oder auch Cooking Simulator und so weiter. Also das sind so die, ich würde mal sagen, die großen oder die bekannteren Titel, die vielleicht der eine oder andere mal gehört hat.
Ich denke sogar, einige von euch werden positive Spiele von ihnen gehört haben. U-Boat zum Beispiel gilt so als das neue Silent Hunter. Von genau, früher, ja. Ist eine super Simulation, ist im 1.0 released, spielen mega viele richtig gerne diesen Washing Simulator, den du gerade genannt hast, House Flipper 2, das du gerade genannt hast, habe ich zum Beispiel auch selber sehr gerne gespielt, habe ich mir sogar gekauft. Contraband Police, das ist ein Spiel, das soll so sein wie Papers, Please, nur in 3D. Also die haben schon echt ein breites Portfolio. Trotzdem hat uns jetzt vor allem der Release, einmal ist jetzt letztens Robin Hood Sherwood Builders von denen rausgekommen und Builders of Greece, das wir beide ja gespielt haben. Und ich habe schon im Stream gehört, ich weiß nicht, ob da jemand ein bisschen Salz streuen wollte, damit wir hier so einen richtig krassen Beef anfangen und damit da so ein bisschen uns streiten. Aber ich habe gehört im Stream, vielleicht kannst du mich jetzt, ne? Ja?
Ich ahne schon
im Stream das, ja. Wurde mir gesagt, während ich mich über dieses Spiel aufgeregt habe, warum, sage ich euch gleich. Wurde mir zugetragen, ich kann's nicht, mir wird schwindelig währenddessen, dass du das Spiel gar nicht so schlecht findest.
Ja. Ja, also, in erster Linie, also, long story short, ja, das trifft zu. Ne? Also, ja, da
Abbruch.
Kann ich tatsächlich, Abbruch, Podcast wird beendet. aber lass mich erklären, warum oder was meine Aussage oder was hinter dieser Aussage steckt. Ne? Also, der Chat oder die lieben Zuschauer haben es dann, sag ich mal, nicht in Gänze wiedergegeben, so wie ich es ausformuliert habe, weil ne, die Details sind da wichtig. Und zwar, meine Aussage war im Endeffekt, es ist für den Preis, dass es kostet, darf man meiner Ansicht nach nicht mehr erwarten und ist dementsprechend ein Spiel, was für den Preis okay ist. Was den Spielinhalt angeht, was die, sag ich mal, rudimentäre Darstellung angeht. Wenn man zum Beispiel bei Builders of Greece war es jetzt so, ich glaube, es hat 17 Euro gekostet. Und man bekommt dafür ein Spiel, meiner Ansicht nach, womit man 100, vielleicht auch 150 Stunden Spielspaß hat. Sehr rudimentäre Mechaniken, teilweise ganz nett anzuschauende Gebäude. Nichts historisch Akkurates, nichts mit großem Anspruch, sage ich mal. Und auch für den Preis von 16 Euro, meiner Ansicht nach, ist ein DLC-Preis quasi, darf man nicht mehr erwarten. Man darf da keine neuen
sag ich mal, Innovationen erwarten oder irgendwelche neuen Erfindungen oder Mechaniken, die jetzt noch nicht tausendmal durchgekaut wurden, sondern einfach nur ein, ja, Copy-Paste-Strategie-Aufbau-Bilder, Stadtbilder, nur im halt anderen Setting, wie ob es jetzt Griechenland ist, ob es China oder Ägypten ist. Man kann da solche Dinger zuhauf einfach dann raushauen, ne?
Erklär doch mal bitte kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was Builders of Grace ist, damit alle abgeholt werden und dann wissen, warum ich dich jetzt gleich vernichte.
Okay, gut. Also, Builders of Grace ist so, dass wir, es ist ein Early Access-Titel, das heißt, da soll noch mehr kommen. Das ist aber nochmal Playway nochmal so eine andere Geschichte, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, dass die halt sehr, sehr viel im Early Access raushauen. Das ist so, wir starten halt in diesem Spiel auf einer ja, griechischen Küstenlinie, einer Insel vielleicht auch, ich bin gerade gar nicht sicher, ich meine, das war eine Küstenlinie. Und dann können wir dort unser Hauptgebäude setzen und dann gilt es da, seine Leute zu versorgen, Nahrung, Holz, Rohstoffe generell zu sammeln, die Stadt weiter auszubauen, Bedürfnisse zu erfüllen und dann auch die Gebäude weiter hochzuleveln, Zugang zu neuen Forschungen zu bekommen, ein kleiner, einigermaßen, also der Forschungsbaum hat mich dann doch noch überrascht, von der Komplexität her oder von der Größe her zumindest. Und ich denke, wenn man das durchspielen möchte, bis man dann irgendwann alles in geraumen Mengen produziert und dann auch einen Überfluss hat, dann sitzt man da bestimmt 50 Stunden dran in einem Spielstand. Aber wie gesagt, es ist nicht mit einem Manor-Lords vergleichbar oder also sowohl grafisch als auch von der Mechanik her alles sehr rudimentär, sehr von gestern, sag ich mal. Es ist eigentlich nur eine leicht aufgehübschte Version eines Zeus oder Cäsar oder eines, der erste Kaiser zum Beispiel. Ne? Also diese klassischen ja, Strategiespiele aus Ende der 90er, Anfang der 2000er.
Der Vergleich, der macht mich jetzt schon wütend.
Puh, okay. Ja, die alten Titel sind halt schon deutlich besser als der da, also im Verhältnis. Aber es ist halt einfach für 16 Euro, ne? Es ist halt nix, ne?
Jetzt hört euch zu, Onkel Ranger macht jetzt die Geschichtsstunde, ja?
Okay, gut. Hau raus.
Und zwar, bei mir war es tatsächlich anders. Als ich das Spiel angeworfen habe, normalerweise gehe ich ja recht neutral an solche Sachen ran und versuche die dann auch einigermaßen einzuordnen und okay, da ist jetzt was passiert, das ist jetzt ganz schön und das ist jetzt ganz schön. Aber das ging bei Builders of Grease für mich überhaupt nicht. Weil ich konnte in dem Spiel einfach nicht erkennen, was will das ganze Spiel denn überhaupt sein? Was soll dieses Spiel sein? Die Grafik war für mich nicht stimmig. Das ist ja das Erste. Für mich muss eine Grafik nicht schön sein, für mich muss eine Grafik Hashtag stimmig sein, wie ich immer so schön sage. Das benutze ich sogar als die Wertungsskala an sich. Aber darüber kann man von mir aus auch noch streiten, weil Grafik ist so wie Kunst, das ist individuell hinterher. Aber das Spielprinzip war so seicht einfach nur, dass es für mich eine Frechheit gewesen ist, das so rauszuhauen, weil es dafür viele, viele Alternativen gibt. Du hast zum Beispiel den Preis angesprochen, dass man dafür jetzt nichts anderes verlangen kann. Genau da würde ich eingrätschen und würde sagen, doch, kann man. Wenn du nämlich dann 2 Euro mehr drauflegst, kriegst du sowas wie Timberborn, dann kriegst du sowas wie Foundation, dann kriegst du sowas wie Going Medieval beispielsweise. Spiele, bei denen auch kleine Teams waren, aber trotzdem auch immer was Neues gebracht haben. Neue Sachen zusammengepackt haben, wie bei Timberborn die Wasserphysik, bei Going Medieval dieses 3D-Rimworld, in dem du auch anfängst, Burgen zu bauen und immer größer wirst. Und genau das ist es für mich gewesen. Da war Herzblut dabei, da war Innovation dabei. Und dieses Herzblut, das merkt man in Builders of Grease nicht. Es geht nicht darum, dass es nicht komplex ist oder beziehungsweise, dass es so simpel ist. Das ist ja komplett individuell. Da kann ja jeder für sich selber noch was herausfinden. Aber es gibt so viele Spiele, bei denen du merkst, auch wenn es simpel ist, ist da trotzdem Liebe im Detail drin verankert. Und du kannst das irgendwie nachvollziehen. Aber hier drin hat Playway seine typische Formel angewandt. Wir nehmen irgendetwas Rudimentäres, das wir vom Skin her komplett austauschen können und lassen das dann einfach dann lieblos irgendwo reinklatschen. Beispielsweise mein Liebling, wenn ich die Wege irgendwo langziehe. Das ist so unspektakulär, da gibt es nicht mal einen Sound. Du drückst dann, auf einmal ist das Viereck farbig. Das ist dann Weg.
Ja, also ich verstehe den Punkt, den du hast. Ne? Also vor allem, ich glaube, die Aussage lieblos. Ne, also ich würde auch sagen, dass man Builders of Grease und Builders of Egypt, also die ganzen, diese Aufbaustrategiespiele aus Playway, schon einfach mit lieblos betiteln kann. Manche Animationen sind dann so, ja, sag ich mal, rudimentär dahin geklatscht. Sehr viel Moonwalk ist unterwegs, wenn zum Beispiel ein Bergarbeiter mal eben kurz um die Kurve läuft, dann slidet der Tokyo Drift-mäßig im Laufen um die Kurve. Also auch was Animationen angeht. Im Vergleich, sag ich mal, zu einem Timberborn, ne, oder auch einem Going Medieval. Die beiden Spiele sind jetzt schon über ein Jahr im Early Access und wurden halt immer weiterentwickelt. Und da muss Playway eigentlich auch zeigen, was es drauf hat. Es ballert aber so viele Spiele raus, dieser Publisher, dass man einfach gucken muss, okay, wann gehen diese Spiele dann irgendwann mal aus dem Early Access raus? Ne? Es gibt, wir haben ja schon mal über Early Access gesprochen. Es gibt gute Beispiele für Early Access und es gibt schlechte Beispiele für Early Access. Und zum Beispiel ein Builders of Greece oder Builders of Egypt würde ich eher als schlechtes Beispiel betiteln. Auch wenn das Spiel rauskommt und spielbar ist und auch schon eine gewisse Spieltiefe bietet, dass man sagt, okay, abgesehen von Mechaniken und Darstellung und vielleicht auch Grafik und so weiter oder auch lieblose Gestaltung, ist das schon ein vollwertiges Spiel irgendwie. Aber es ist halt lieblos gestaltet, ne? Im Verhältnis zu wirklich Spielen, die, ne, wie Timberborn mit neuer Wasserphysik dazukommt. Oder Spiele, die, sag ich mal, für einen ähnlichen Preis deutlich mehr, ja, Liebe bekommen haben von ihren Entwicklern.
Weißt du, woran mich das Gameplay von Playway-Spielen im Regelfall erinnert? Und zwar, eigentlich hasse ich diesen Begriff, aber an Handy-Werbungen. Wo du einen Spieletrailer siehst, der überhaupt nichts mit dem Gameplay hinterher zu tun hat. Und genau so ist das Spiel dort aber aufgebaut. Auf einmal plopp, 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 hast du da auf einmal eine römische Stadt, eine griechische Stadt in dem Fall, und alle wuseln dann hin und her. Aber es gibt kein Gewusel da drin. Die stehen an stationären Punkten und dann laufen dazwischen drin mal ein paar Karren rum. Das ist wie ein schlechtes Anno. Ein schlechtes Anno.
Ja, das ist wirklich. Also ich glaube auch dieses kastenförmige, ne, also ich hatte mir gehofft, dass ein Männerlord zum Beispiel mit diesem organischen Städtebau mal eine andere Zeitenwende einläutet in der Strategie, ne, wo man ein bisschen mehr Sandbox in die Hand gibt, dass auch ein Anno sich da vielleicht eine Scheibe von abschneidet, von dem Bausystem, sag ich mal. Dass es halt feste Gebäude gibt, die halt klar designt sind, aber die man halt dann auf einer Achse drehen kann, je nachdem, wie sie halt positioniert werden sollen, oder halt dann Gebiete einzeichnen kann, wo Gebäude entstehen. Das ist so ein bisschen so ein Gemisch aus Foundation und Manor Lords, ist, glaube ich, so eher die Zukunft für den Aufbaubereich. Und das, was Playway hier abliefert, ist eher so dieses Gestrige, dieses, ja, Anno-mäßige, wir haben Kästchen, nicht mal Hexfelder, sondern wir haben Kästchen, setzen da unsere Gebäude rein und, ja, gut ist, wir haben jetzt eine schöne Rasterstadt und das ist es eigentlich, ne? Also eher lieblos wieder, ne? Also so dieses, ja, es ist nicht mehr so zeitgemäß, meiner Ansicht nach.
Mhm. Das Problem ist halt, hier haben wir das Phänomen von, sagen wir mal, von Fastfood-Ketten. Der goldenen Möwe jetzt oder hier der Burger mit der Krone, das ist dasselbe Prinzip. Das ist einfach nur irgendetwas, was die Masse irgendwo mal gemocht hat und ich hau das in einer mittelmäßigen Qualität raus, um es billig anzubieten, aber dann irgendwie den Kapitalismus, diesen Konsumgedanken irgendwie nehmen zu können und den befriedigen zu können. Ja, aber das ist ja nichts anderes, weil du hast so tolle Alternativen dafür. Aber hier wird wirklich einfach nur, hier, konsumier einfach.
Ja, auch mit Nostalgie, ne? Da wird auch mit Nostalgie gespielt. Es gibt, glaube ich, auch im Aufbaubereich, gibt es einen großen Wunsch nach neuen Aufbaustrategiespielen. Es gilt nicht gar nicht, also es muss gar nicht sein, dass ein ganz neues Konzept entworfen wird. Aber ich glaube, viele zum Beispiel, die würden sich über ein, sag ich mal, neues Erster Kaiser oder sowas freuen. Ne? Oder ein Rework oder ein Remastered eigentlich von einem Cäsar oder sowas. Ne? Das würde auf dem Markt, vor allem weil der Strategiemarkt ja deutlich älter ist, zerrissen werden. Also
naja, leider nicht ganz. Ich habe am Sonntag ein Spiel gehabt, das kennt kaum einer. Nebukadnezar heißt das. Das ist 1:1 das Spielprinzip der alten Sierra Games. 1:1.
Das ja, kennt aber dann ist die Frage, leider. Warum kennt das fast niemand? Ist dafür das Marketing eigentlich schlecht gewesen?
So, ja, weil die kein Budget haben, ne? Ja.
Also deswegen,
das ist es dann.
Playway macht es halt marketingtechnisch meiner Ansicht nach besser, weil man bekommt halt schon häufiger mit, wenn da ein Spiel rauskommt. Und ab und zu haben sie ja auch Glücksgriffe, die halt funktionieren. Wie ein House Flippers, ne? Oder wie ein U-Boat, das jetzt im Verhältnis, sag ich mal, zu einem Builders of Greece deutlichen Nährwert bietet, ne? Wo ich sage, okay, das ist an sich eigentlich eine sehr gute Simulation.
Die haben sogar manchmal Budget dafür, Content Creator dafür zu bezahlen. Ich glaube, Pizmeet hat sogar mal für die ein oder andere Simulation Sponsoring bei denen auf dem YouTube-Kanal gehabt. Aber Ranger wäre ja nicht Ranger, wenn er das für euch nicht einordnen kann. Und ich habe Investigativjournalismus betrieben.
Okay.
Und habe hier in meinem Buch die Geschichte von Playway einmal aufgeschrieben, ganz kurz. und wo das Geld herkommt. Ne? Also Ecke, lehn dich mal zurück. Ich kann dir jetzt hier mal was erzählen, wenn du
möchtest. Darf ich eine Vermutung stellen?
Ja, mach mal.
Hat Tencent Gaming da seine Finger mit dem Spiel oder so?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Tatsächlich nicht. Das hat mich auch überrascht.
Okay, cool. Dann lehne ich mich zurück und ich genieße es als auch. Bin auch nur Zuhörer jetzt.
Okay, ja. Also Playway heißt eigentlich Playway SA. SA steht für Société Action, irgendwie, also ist Aktiengesellschaft auf Deutsch, also vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft.
Okay.
Das Studio wurde 2011 gegründet und ist in Polen ansässig. Gegründet wurde das Ganze von Krzysztof Kosztowski. So heißt die Person, glaube ich. Die wohl langjährige Erfahrung im Gaming hat. Wenn ihr allerdings genauer nachschaut und recherchiert, guckt euch das gerne mal an. Das kriegt ihr alles auf der Playway-Seite einfach offengelegt, weil es halt eine Aktiengesellschaft ist, muss sie das nach dem geltenden Recht machen. Ihr findet aber nichts über diesen Krzysztof. Also ihr wisst, dass er irgendwann mal in den 90er irgendwo gewesen ist. Und danach ist quasi ein schwarzes Loch bis zu 2011, zu dem Zeitpunkt, als dann die Firma gegründet wurde. Das heißt nicht, dass er da irgendwas Komisches gemacht hat oder ähnliches, aber ihr könnt es nicht nachvollziehen, was da bei ihm gewesen ist. Und für ihn war es wichtig, dass man offiziell nach außen die Devise so ein bisschen vertritt. Man muss junge Entwicklerteams, muss man unterstützen. Man muss ihnen unter die Arme greifen, man muss ihnen Geld geben, man muss sie fördern. Deswegen soll es irgendwann eine Playway Academy geben und da sollen junge Talente gefördert werden, etc., etc. Das Ganze ist eigentlich eine schöne Formulierung von, wir brauchen billige Arbeitskräfte und holen uns die, indem wir ganz junge Leute ranholen, mit denen wir dann viel entwickeln. Aber das ist jetzt erstmal vorausgegriffen. Die Aufteilung bei Playway ist, ich kann das kurz aus dem Kopf heraus einmal sagen, ich glaube zu 42% gehört es der Krzysztof Kosztowski, zu 42% gehört es wiederum einer Firma, die heißt Acrix Investment Limited.
Aha.
Das ist eine Firma, die ansässig ist auf Zypern und die irgendwas mit Förderung von Technologie zu tun hat. Ihr könnt auf die Seite gehen, die Seite überall steht, wenn ihr irgendwo draufklickt, Work in Progress. Ist noch nicht da, Work in Progress. Ihr seht aber schon die 4 oder 5 Leute, die dort arbeiten und ihr Portfolio rund um juristische Fachangelegenheiten im digitalen Bereich offenbart haben. Okay, sei jetzt auch erstmal hingestellt. Die anderen 8%, die gehören allen anderen Teilnehmern. Ihr könnt da selber auch nachgucken. Ich glaube, 70 Euro ist im Moment die Aktie von Playway. Findet ihr auf dem, ich weiß gar nicht, ob es der DAX ist oder ähnliches. In Polen gilt Playway als eines der erfolgreichsten Unternehmen im digitalen Bereich. Ist eines der Top-Unternehmen schlechthin. Ist sogar einer insgesamt der erfolgreichsten Publisher, die wir weltweit haben. Nur kennt die kaum einer, weil die nämlich ein sehr interessantes Prinzip haben. Der Krzysztof ist auch eine der 100 reichsten Personen, tatsächlich. Und den kennt auch keiner. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum kaum einer Playway kennt. Und zwar versucht Playway in ihrem Konzept das Silicon Valley-Prinzip umzusetzen. So nenne ich das, habe das ein bisschen daraus abgeleitet, wie es in Silicon Valley ist. Dass für diejenigen, die es nicht wissen, da sind viele Startup-Unternehmen, die dann versuchen, jetzt werden wir in den Technologiebereich reingehen und fallen dann raus. Und zwar ist es so, Playway investiert in 10 Spiele. 9 davon schlagen fehl und ein Spiel kommt raus und bringt dann wieder Umsatz dafür. Beispielsweise U-Boat oder House Flipper oder. Und dieses eine Spiel ist so erfolgreich, dass es die anderen 9 das Investment ausgleicht und trotzdem noch Gewinn obendrauf packt.
Ja, also Masse statt Klasse im Endeffekt, ne?
Masse statt Klasse. Das wird nochmal ein bisschen mehr unterstrichen mit der Masse statt Klasse, weil das Unternehmen Playway 52 Tochterunternehmen hat.
Ach du Scheiße.
Die für Playway arbeiten, ja. Die übrigens auch noch häufig dieses SA mit drin haben, zum Beispiel Creative Forge ist auch ein Publisher, den ihr vielleicht schon mal bei Steam gehört habt. Das ist ein Tochterunternehmen von denen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie funktioniert denn dieses ganze Prinzip, dass das auch so ein bisschen kritisch ist und da wirst du auch gleich nochmal einen Einwand auf jeden Fall oder was eins hinzuwerfen können. Playway versucht durch eine Analyse des Steam-Marktes herauszufinden, was ihr da draußen haben wollt. Indem sie ein Spiel offenbaren, die Webseite erstellen, einen Trailer, der per CGI oder irgendwelche Engine erstellt ist, rauswerfen, diesen Trailer euch zeigen, der überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat und ihr schaut euch den Trailer an und dann kommt es darauf an, wie häufig ihr auf die Wunschliste klickt oder auf Folgen drückt, ob das Spiel dann hinterher wirklich so mit der Idee entwickelt wird, wie es dort angegeben ist. Ob das dann so stattfindet, sei mal außen vor gestellt. Builders of Greece hat es geschafft. Die Leute dachten, geil, da kommt zum Beispiel ein neues Zeus oder ein neues Poseidon oder Caesar oder weiß ich nicht was raus.
Ja, genau, ja.
Ja, genau. Das Spiel. Entschuldigt bitte, ich bin ja noch ein bisschen angeschlagen. Bin aber auch gleich fertig mit dem Monolog.
Da ist die Stimme auch ganz weg dann.
Dann ist die Stimme auch ganz weg. Aber das ist trotzdem, das ist spannend und wichtig zu wissen, ne? Mhm. Jetzt kommt der Punkt, warum ich Playway auch kritisieren kann für ihre Unternehmensstruktur. Das ist übrigens gar keine besondere Unternehmensstruktur ist, sondern die gibt es außerhalb des Gamings gibt es die sehr häufig und selbst im Gaming gibt es die recht oft. Wenn ein Spiel rauskommt und dann verkauft wird x-mal und eine Wertung bekommt von durchschnittlich oder größtenteils negativ oder, dann beobachtet Playway das über eine bestimmte Wochenanzahl oder eine Monatsanzahl hinweg. Daraufhin analysieren sie und schauen, okay, hat das jetzt unserem Portfolio gut getan oder nicht. Wenn es dem Portfolio nicht gut getan hat, wird es aus dem Playway-Portfolio rausgeschmissen und an eines der Tochterunternehmen weitergegeben. Das heißt, dann steht bei Builders of Greece nicht mehr Playway als Publisher, sondern Creative Forge oder irgendein anderes Unternehmen. Und dann kommen wir zu dem Prinzip, das zum Beispiel auch bei Spedition in Deutschland ist. Ich reiche die Aufträge von der Deutschen Post immer weiter runter, bis ich irgendwann den Fahrer in seinem weißen Van habe. Und das machen die hier drin auch mit den Spieleunternehmen. Und die förderungsfähigen Leute, die förderungsfähigen Spieleentwicklerinnen und Entwickler, werden immer weiter nach unten geschoben, bis sie gar nicht mehr in das Portfolio von Playway reinzählen, sondern irgendein Subunternehmen vom Subunternehmen vom Subunternehmen vom Tochterunternehmen sind. Und das Spiel keinen Einfluss auf den Aktienwert von Playway mehr hat, sondern von der Tochtergesellschaft. Und es dann nicht so schlimm ist, wenn es den Early Access in dem Fall nicht verlässt. Und dann ist nie wieder etwas von dem Spiel zu hören. Das ist das Prinzip, wie Playway agiert, ganz grob innerhalb von kurzer Zeit einmal im Podcast zusammengefasst.
Ja, ich sehe auch gerade, also Builders of Greece ist auch gar nicht mehr bei Playway, sondern ist bei Creative Forge Games als Publisher. Ja. Waren die mal bei Playway angegeben? Ich meine schon, ne?
Die waren mal bei Playway angegeben, ja.
Und jetzt haben sie es rausgeschrieben, weil es nur bei ausgeglichen steht, nach 175 Bewertungen. Nur 60% genau. Positiv.
Genau. Und Creative Forge ist noch eine relativ große Tochter von Playway, muss man dazu sagen. Mhm. Wenn das jetzt noch weiter runterrutschen sollte, kann es sein, dass vielleicht ein anderes Tochterunternehmen weitergegeben wird.
Ja, also so kann man natürlich auch, ist das so ein bisschen, ja, nicht Greenwashing, aber halt hinsichtlich, sag ich mal, der positiven, alles, was negativ ist, wird halt abgestoßen und wird halt an die Tochterfirmen weitergegeben, sodass halt so die Strahlkraft von Playway halt bleibt. Und das, was Playway rausbringt, das ist dann automatisch was Gutes, ne? Die haben ja nur gute Titel. Das täuscht schon ein bisschen drüber hinweg, ne? Dass sie so ein bisschen, ja, nicht Fishing for Compliments machen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Sie schmeißen die Angel raus, ziehen 10 Fische an Land und schauen einfach, ob da irgendwas dabei ist, was gut ist. Und alle anderen werden halt wieder abgeschoben, ne? Oder weggeschoben.
Ja, das ist das Prinzip, was im Moment viele von uns kritisieren, was in der Gaming-Landschaft momentan stattfindet, das ist die Portfoliobereinigung. Ja. Microsoft entlässt dafür Leute, Blizzard entlässt dafür Leute, ihr habt ja alles mitbekommen, seht ihr bei der GameStar und keine Ahnung was wo. Und die werden halt alle dafür geflamed, dass sie halt die Leute entlassen. Playway macht's halt nicht und sagt nicht, wir entlassen die Leute, sondern die schieben die erstmal ganz weit runter aus dem Portfolio heraus und dann werden die Leute irgendwann entlassen. Dass halt Playway sagt, hey, die Tochterunternehmen agieren bei uns komplett selbstständig. Das ist uns ja vollkommen egal. Wir haben hier unsere Akademie mit dem Besten und guck mal, wir haben hier U-Boot und House Flipper 2 und die gehen voll ab. Das ist doch voll super.
Ja, ja.
Und da kommen wir dann halt, da kommen wir halt zu der Kritik, dass die Arbeiter dort wahrscheinlich auch dann günstige Arbeitskräfte sind. Wir sind in der Thesenbildung gerade, ne? Nicht, dass hier auf einmal irgendein Anwalt ankommt und uns was reindrücken möchte. Wir sind in der Thesenbildung. Dass es halt billige Arbeitskräfte in dem Fall dann sind und dass wir auch nicht bestimmen können, inwieweit der Publisher überhaupt unter die Arme greift. Also wir wissen ja nicht mal, ob der Publisher wirklich unterstützt oder ob der einfach nur ein bisschen Geld gibt oder was für eine Unterstützung das ist, weil die jungen Talente, die brauchen ja auch Erfahrungswerte und nicht einfach nur hier, fangt mal an zu entwickeln und dann guck mal, wie der Tag so ist.
Ja, es hört sich aber schon so danach an, ne? Dass es halt vermeintlich so gemacht wird, ja, wir finanzieren, geben euch eine Bühne, wo ihr es präsentieren könnt. Wenn es gut ist, dann dürft ihr diese Bühne weiter benutzen. Und wenn es halt nicht gut ist, dann werdet ihr halt zur Seite geschoben und Platz für den nächsten gemacht. Ne? Das ist einfach so, ja, also dieses wirklich dieses Massenprodukt an Spiele. Und dann sind sie halt Also, welche Spiele sind denn davon nicht mehr im Early Access? Ist ein House Flipper schon full released?
House Flipper 2 ist letztens erst rausgekommen, deswegen denke ich, dass das dann noch im Early Access wäre. Warte, ich schaue mal ganz schnell nach. Nee, das ist Full Release. Also das war ein Full Release.
Ja. Weil es auch House Flipper 1 gab, ne? Wahrscheinlich haben sie gesehen, okay, das Konzept funktioniert. Jetzt dürft ihr, House Flipper 1 ist 2018 rausgekommen, sehe ich gerade. Und House Flipper 2 jetzt im vergangenen Dezember, also zum Weihnachtsgeschäft hinaus. Und dann auch mit einem stattlichen Preis von 38 Euro. Also da ist es halt dann nicht nur, ja, hier, wir hauen hier ein Builders of Greece raus für 15 Euro oder 16 Euro oder so. Und dann schauen wir erstmal, wie es läuft, sondern da auch schon direkt halt bis in, über den 30er-Bereich.
Ja, weil das ist halt ein Konzept, bei dem die Leute dann gesagt haben, okay, das wurde übrigens auch durch Content Creator groß gemacht. Also da müssen wir unseren eigenen Berufszweig auch an die Nase fassen. Wir haben das halt so drauf und runter gespielt bei Twitch. Und Teil 2 war ebenfalls so. Und ich habe es ja auch selber gespielt und auch Spaß gehabt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, House Flipper ist auch kein umfangreiches, großartiges Spiel. House Flipper befriedigt einfach nur die Instinkte des Menschen in Form von, wir sorgen für Ordnung und räumen einfach auf. Und haben dann dieses Kärchergefühl, wenn du irgendwo so eine Scheibe sauber machst und dann, oh, toll. Und das war's.
Ich glaube, dass auch diese Simulatoren halt generell da sehr gut funktionieren. Ne? Man kann halt alles Mögliche simulieren, sei es hier ein World War II Rebuilder, wenn man halt Bock hat, mit alten Gerätschaften halt Trümmerlandschaften aufzuräumen, oder ein Tank-Mechanic-Simulator, wo wir halt an Panzern rumschrauben wollen oder sowas. Also auch für, sag ich mal, World War II oder Zweite Weltkrieg-Liebhaber, was so Maschinen angeht und so weiter, wird ja viel geboten. Ne? Auch U-Boot spielt ja auch hier, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg. Also für uns, sage ich mal, Strategen, die ja dann doch recht affin sind mit solchen Gerätschaften häufig, bietet das halt doch schon interessante Einblicke. Ne?
Das größte Problem, was ich jetzt in dem Zusammenhang sehe, weil nach all dem kann man immer noch sagen, Ranger, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier so viel Luft mit Schall füllst, aber es ist ja ein schmaler Taler, ja. Lass das doch für einen schmalen Taler für die Leute, die dann halt Spaß daran haben. Jetzt kommt das Problem. Die anderen Publisher beobachten ja den Markt. Die gucken ja nicht, die haben ja nicht die Scheuklappen auf. Und wenn die sehen, dass mit minimalem Aufwand maximaler Gewinn rausgeholt werden kann, dann kann ich euch jetzt schon Brief und Siegel geben. Die meisten sind nicht die freundlichen Leute von nebenan, die kein Geld verdienen wollen. Das ist halt alles Wirtschaft und Aktiengesellschaften.
Ja, das ist halt, das wirft halt einen kommerziellen Blick auf den Markt. Das, was funktioniert, das setzt sich durch. Ne? Also es ist halt Angebot und Nachfrage, ein ganz klassisches System, nach dem, sage ich mal, Spiele auch funktionieren. Und wenn jetzt, sage ich mal, die großen Millionenbeträge ausgegeben werden und die Spiele dann in den Sand gesetzt werden, weil sie halt unfertig rauskommen oder weil sie halt nicht das versprechen, was sie vermeintlich halten sollten, und ein House Flippers mit ganz niedrigen, unterschwelligen Mechaniken dann einfach das auch hält, was es verspricht und das die Leute anzieht und auch Spaß macht und das funktioniert, ja, dann verändert das natürlich den Blickwinkel auf Spiele, ne, für die Publisher und auch für die Entwickler.
Ja, absolut. Ich meine, wenn Ubisoft ein Quadruple-A-Spiel rausholt bei Skull and Bones, das gerade so die Leute dann überzeugt in dem Moment, ja, dann gucken die sich das dann nochmal an, dann wird es beim nächsten Mal nicht ein Quadruple-A, wird aber die gleiche Qualität wie Skull and Bones haben, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, und dann wird das Playway-Prinzip dann da rausgeholt. Und ich kann euch sagen, das ist nicht besser als die Ubisoft-Formel. Ja, hiermit setze ich mich dafür ein. Die Ubisoft-Formel ist besser als die Playway-Formel, glaub mir, wenn es um Spieler geht.
Ja, ja, also eindeutig, ne? Also das, was Playway hier macht, ist halt, ja, sie verramschen es wirklich. Also ich glaube, unsere Aussage, die wir für unseren Podcast heute gewählt haben, ist ja nicht mal clickbaity jetzt, sondern es geht halt wirklich darum, dass im Gaming-Bereich und vor allem, wenn wir auf Strategiespiele schauen und ein House Flippers, ein Simulator, das kann man mit, sag ich mal, großen, komplexen Strategiespielen nicht vergleichen. Das kann man nicht mit einem Total War-Titel vergleichen, sei er zu kritisieren, ne, oder auch nicht, das ist ja erstmal nicht das Thema. Oder mit einem Paradox Grand Strategy, mit einem Anno in seiner Komplexität und Größe. Eine Simulation kann man halt viel einfacher und viel, ja, simpler herstellen, beziehungsweise man braucht gar nicht so viel Mechaniken, so viel Inhalt, so viel Tiefe, Historizität oder nicht, oder Möglichkeiten, dem Spieler eine große Sandbox zu geben. Ja, und wenn man dann jetzt Strategiespiele mit diesem Playway-Titel entwirft, dann bekommen wir halt immer und immer wieder dieselbe Wurst, nur neu aufgehärmt, vorgelegt. Ne? Das ist halt nix. So.
Genau. Absolut richtig, absolut richtig. Und für Strategie, also für Simulationen kann man das teilweise nutzen, dieses Prinzip. Ne? Aber Strategiespiele sind halt doch komplexer, auch von ihrem Grundgedanken her. Auch die einfachsten Spiele sind halt wirklich komplex zu entwickeln und komplex auch zu spielen. Das ist ja normal bei den Strategiespielen. Schach ist, glaube ich, das beste Beispiel. Schach, absolut simpel von seinem Prinzip her, aber trotzdem unfassbar schwierig zu spielen. Du bist ja im Moment so in deinem Schachfieber, ne?
Ja. Ich glaube, so ein bisschen habe ich mich jetzt angefangen reinzulesen, auch in neue Schacheröffnungen, skandinavische Verteidigung oder was irgendwie so. Also es gibt da ganz, ganz viele Geschichten, die ich mir aktuell angucke. Und ja, da ist es halt, ne? Also ein offensichtlich unterkomplexes Spiel, was dann aber sehr, sehr komplex wird, sobald man halt tiefer in die Materie eintaucht. Und das macht halt Strategie aus. Also nicht jedes Strategiespiel muss immer überkomplex sein oder wirken, aber es muss halt Tiefe haben. Es muss dem Spieler strategische und taktische Entscheidungen ermöglichen, damit, sag ich mal, auch der Wiederspielwert gegeben ist. Wenn man jetzt jede Schachpartie im Vorhinein entschieden wäre, das sagt, okay, wir haben Schach durchgespielt, egal wie du mit Weiß beginnst, du gewinnst einfach immer, wenn du den und den Zug machst, dann wäre Schach langweilig. Und dementsprechend ist es halt auch bei Strategiespielen so. Ich glaube, das schützt die Strategie aber auch davor. Also wenn wir jetzt mal hingucken, was so die Bestseller von Playway sind, dann sehen wir hier House Flippers, Simulation, Thief Simulator, Simulation, wir haben U-Boat, wir haben diese Polizeikontrolle, die du da vorhin mal kurz erzählt hattest, Cooking Simulator und so weiter. Also sehr, sehr viele Simulatoren sind so die erfolgreichen Spiele. Und ich glaube, dass das auch zeigt, dass halt bei Strategiespielen wie ein Builders of Egypt oder Builders of Greece dieses Konzept einfach nicht so fruchtet. Und ich hoffe, dass deswegen der Strategiebereich von diesem Playway-Weg, also dem Playway-Way, verschont bleibt.
Es gibt ja noch eine Stufe höher, bei der ich auch noch ein bisschen vielleicht die These damit unterfütter, dass sie den Leuten nicht richtig unter die Arme greifen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und zwar, hast du mal von dem Spiel Viking City Builder gehört?
Ja, sah auch sehr interessant aus, muss ich gestehen. Ja,
das war übrigens eine 1:1 Kopie von Manor Lords, nur mit einem Wikinger-Setting. Woher ich das weiß, der Entwickler von Manor Lords hat sich selber dazu auf Twitter vor drei Jahren, 2021, geäußert, könnt ihr auch alles noch nachlesen, und hat das stark angekreidet, was da bitteschön für eine Copy-and-Paste-Formel angewandt wird seitens Playway und hat Playway auch stark kritisiert. Und dafür auch einiges an Zuspruch bekommen, dann in dem Fall. Weil ihr könnt die Steam-Seite jetzt immer noch sehen. Das Besondere dabei ist, irgendwann, als dann auf einmal dieser leichte Shitstorm losgegangen ist und aber auch keine Erfolge zu verzeichnen waren im Sinne der Entwicklung, weil die Entwickler nicht vorangekommen sind und weiß ich nicht was alles, wurde einfach still und heimlich dieses Spiel, das immer noch auf Steam zu finden ist, begraben. Da findet nichts sonderlich im Hintergrund statt. Auf Discord findet zum Beispiel nur ganz unregelmäßig irgendwelche Updates statt. Man hört kaum etwas dazu. Mal heißt es, es wird noch entwickelt. Mal heißt es, es wird gar nichts mehr dazu entwickelt. Und das ist dann irgendwann so weit gegangen, dass Playway sogar dieses Spiel fallen gelassen hat und es nicht mehr bei Playway jetzt als Publisher ist, sondern bei den Entwicklern selber als Publisher ist. Vor allem auch, weil der ursprüngliche Entwickler von Viking City Builder, das wäre auch ein Ein-Mann-Projekt gewesen, der ist gar nicht mehr involviert in dem Spiel.
Der ist da rausgegangen aus der ganzen Geschichte?
Der ist da rausgegangen aufgrund dessen, dass er halt unzufrieden mit den Sachen im Hintergrund gewesen ist. Was es genau war, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das habe ich nicht genau auf dem Schirm und ja.
Ja, aber auch, ne, da zeigt man zum Beispiel, das wird sich aber auch Manor Lords gefallen lassen müssen, dass diese neuen Ansätze, also in einem knappen Monat kommt halt raus ins Early Access. Ne? Also alle, die Manor Lords jetzt nicht kennen, wir werden darüber noch ausführlich in einer Podcast-Folge sprechen. Freue ich mich schon riesig drauf auf das Spiel. Aber es wird sich wahrscheinlich auch daran gewöhnen müssen, dass die Mechaniken, die Manor Lords, und wenn sie halt das halten können, was es aktuell anscheinend auch verspricht, da ist ja immer so ein bisschen Fragezeichen, und auch wenn das irgendwann aus dem Early Access raus ist und auch weiterentwickelt wurde und halt auch wirklich das einhält, dann kann es sehr gut sein, dass das wirklich eine gewisse Zäsur darstellt im Strategiebereich und dass Manor Lords den einen oder anderen Klon irgendwann neben sich stehen haben wird, ne? Wie ein Viking City Builder, also ein anderes Setting, nur quasi das dieselben Spielmechaniken in einem anderen Setting gesetzt. Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Aber das ist ja auch gar nicht das Problem. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Spiel ein anderes Spiel kopiert, weil lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ne?
Ja, das stimmt auch.
Da bin ich ein großer Fan von. Also zum Beispiel Fabledome hat das Anno-Prinzip recht gut umgemünzt. Was halt für mich wichtig ist, dass trotzdem eine eigene Note mit bei einem Spiel dazukommt. Und vor allem auch, dass man trotzdem merkt, dass es einem in dem Spiel Mühe gibt oder man sich dem Spiel Mühe gibt.
Ja, oder das Spiel nochmal auf ein anderes Level hebt. Also,
ja, ne, oder ergänzt gesagt, um irgendwas.
Ja, ja, genau, also irgendwas hinzufügt, irgendwas, sag ich mal, wenn es so um Wikinger geht, dann könnte man halt mit Schiffen noch mitarbeiten und was auch immer, so Reisen dazu packen. Dann darf das von mir aus auch ein Manor-Lords-Klon sein, wenn es dann halt zum Beispiel die Schifffahrt stärker in den Fokus setzt und dass es da irgendwelche Mechaniken zu gibt und so weiter, dann sage ich, hey, das ist eine Bereicherung für die Strategie. Gutes Konzept, ja, ne? Gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht. Habe ich auch lieber, ne? Bin ich ganz bei dir.
Ja. Und jetzt haben wir eigentlich auch die perfekten beiden Beispiele hier. Manor Lords von einer Person entwickelt. Die Demo war grandios. Wir haben alle große Hoffnungen da drin. Mit einem Publisher mittlerweile im Hintergrund, mit Hooded Horse, die alles geben, um hinter dem Spiel zu stehen. Ich habe mittlerweile sehr intensive Einblicke über Hooded Horse, weil ich mich gut mit denen verstehe. Ich war bei einer Verhandlung schon mit dabei, wie es mit den Publishern und ähnliches ist. Und die bieten wirklich komplette Freiheit und aber gleichzeitig Unterstützung in allen Belangen, nicht nur von der Übersetzung und dem Publishing her, sondern auch bei Entwicklungsfragen, sowas wie ein Alumni-Netzwerk, also dass die Entwickler miteinander sprechen können. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt diese hingerotzte Scheiße, Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ja, die lieblos hingeklatscht wurde und dann mit dem Publisher Playway im Hintergrund.
Ja, das ist so der Unterschied, ne? Also, wir haben auf der einen Seite Hooded Horse, der im Strategiebereich ganz groß in den Startlöchern steht, mit wirklich großen, guten Titeln. Against the Storm zum Beispiel, Ende letzten Jahres rausgekommen. Ein Bombenspiel und auch Tiefe und Spielspaß und auch schwierig. Das ist also alles, was ein Strategiespiel eigentlich möchte. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt Playway zum Beispiel, die halt Masse statt Klasse produzieren, ne? Die einfach Sachen dahin rotzen, Entschuldigung für den Begriff, aber und dann, sobald es nicht funktioniert, wird es abgestoßen, ne? Dann wird so ein bisschen Greenwashing betrieben und dann ist gut, ne?
Vor allem, wir können ja nicht mal sagen, Qualität wird sich dann in dem Fall durchsetzen. Und da müssen wir uns jetzt alle an die eigene Nase fassen, sondern hier wird dann einfach gesagt, ja, hey, hier, Viking, hier, die Viking City Builder, sondern, Greek City Builder, ja, Griechenland, leichte Kost, kann man sich mal geben, so für 2-3 Stunden und dann wieder in der Ecke verschwinden lassen. Aber im Endeffekt ist denen ist es ja hinterher auch egal, weil die nicht auf einen Langzeit-Support setzen bei dem Spiel, sondern die freuen sich, dass ihr 17 Euro in die rein investiert. Und die 17 Euro haben sie dann und dann sehen andere, dass das auf einmal ein Erfolgsprinzip ist. Und beim Manor Lords, das so 30 Euro, also doppelt so viel kosten wird, überlegen die Leute dann schon wieder mehr. Ja, okay. Und jetzt muss ich mich offenbaren als jemand, das vielleicht auch dann in dem Falle nicht jeder mag. Ich bin jemand, der lieber mal etwas für einen teuren Taler holt, aber dafür weniger häufig. Und ich habe auch meine Zeiten im Leben gehabt, wo ich wenig Geld zur Verfügung hatte. Und auch da habe ich mir dann immer gesagt, ich spare dann lieber 2-3 Monate auf das Spiel und hole mir das dann, dass es mir Langzeitunterhaltung geben kann. Damals war es Company of Heroes 1 bei mir, aber mich dann auch vollkommen abholt, anstatt wirklich in diesen... Ja, in den Kaufrausch zu gehen, um mir dann 30 Cheeseburger für 1 Euro zu holen, damit ich hauptsächlich irgendwas gegessen habe, anstatt einen Cheeseburger für 30 Euro dann, der dann aber genauso gut gewesen wäre. Ja, ja, da kommen wir jetzt zu einem ganz anderen soziologischen Problem mit dem Konsum und sonst was. Ne? Aber genau. Das merkt man doch hier, oder? Das merkt man doch hier.
Ja, das ist halt wirklich Masse statt Klasse. Ne? Also man kann halt viel Geld für ein Objekt ausgeben, was halt auch noch gut ist und so weiter. Oder man investiert in ganz, ganz vielen Bereichen. Ne? Also es ist ja, das wird in vielen Bereichen genauso gemacht, ne? Nicht nur im Gaming, auch im normalen Leben. Ne? Also da ist schwierig für uns. Wir hoffen einfach, dass die Komplexität der Strategiespiele diesen Play-Way-Weg im Endeffekt nichtig macht und dass wir nicht in 10 Jahren darauf zurückschauen und sagen, tja, schade, das war leider eine sehr toxische Entwicklung, die den Strategiebereich vollkommen verramscht hat.
Vor allem, wenn wir das jetzt mal so mit unserer Zielgruppe auch vergleichen, und wir wissen ja auch, dass ihr draußen zum Beispiel auch gerne Paradox-Content mögt und ähnliches. Jetzt vergleicht einfach mal ein Paradox-Spiel, wie lange das am Leben gehalten wird. Klar, da haben wir dann auch diese DLCs, die dann auch ihre 15 Euro teilweise kosten. Und bestimmt ist nicht jeder DLC bei Paradox gut, bei Weitem nicht.
Nein.
Aber trotzdem sehen wir dann in dem Fall, wie es halt ist, für seine Spiele zu leben. Und so sehr ich auch Crusader Kings 3 nicht gemocht, oder was heißt nicht gemocht habe, irgendwann den Rücken zugekehrt habe und jetzt wieder zurückgehe. Und so sehr ich Victoria 3 an der Seite lasse, ich würde niemals bei diesen Spielen sagen, dass die nicht mit Liebe entwickelt sind und dass die keinen Content bieten für das Geld, was man da drin hat. Und da sieht man halt doch, Qualität macht einen besseren Eindruck. Wir müssen nur in dem Fall die Augen aufmachen und kritisch auch mal hinterfragen, was wir denn da überhaupt auch bei den Spielen holen. Ne?
Ja, ja, nicht jeder Release, sag ich mal, ist automatisch ein gutes Spiel. Ne? Also Early Access, vor allem bei Early Access-Titeln doppelt vorsichtig sein, ne? Da kann halt auch wirklich richtiger Schrott dabei sein. Ne? Also da ist ganz schwierig, ne? Ganz, ganz schwierig. Auch wenn man dann hofft, oh, endlich wieder ein Spiel in Griechenland, in der Antike, endlich, das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht. Und das ist eine Sehnsucht, die man hinterher rennt. Und dann kauft man sich's und merkt danach zwei, drei oder im schlimmsten Fall nach mehr als zwei Spielstunden, ach du meine Güte, das ist ja absolut lieblos hirngerotzt und das ist ja nur absolut auswechselbar. Das könnte jetzt auch römisch sein, das könnte jetzt auch Mittelalter sein, das könnte jetzt auch ein Setting in Ägypten sein oder Babylon oder Persien oder sowas. Es ist ja vollkommen austauschbar. Ja. Mhm. Da sind wir bei dem Bereich, sag ich mal, was halt nicht förderlich für die Strategieentwicklung ist. Ne? Also das ein Paradox-Titel bietet ja unendlich viel Spielmöglichkeiten eigentlich. Also auch Wiederspielwert ist gegeben, Sandbox, all die ganzen positiven Aspekte, die die Strategie ausmachen, werden da einem über Jahre, also wirklich fast ein Jahrzehnt lang, in einem Titel geboten. Natürlich brauchen die Spiele dann teilweise erstmal 3-4 Jahre, um wirklich in Fahrt zu kommen und wirklich ihr Potenzial auszuschöpfen, falls sie es dann halt überhaupt machen. Aber es ist halt so ein Investment in die Zukunft, das sich meistens bei großen Publishern dann doch lohnt. Mhm.
Paradox ist jetzt gerade ein lustiges Beispiel. Ich habe euch ja gesagt, dass Playway, so sehr wie sie hier kritisieren, nicht alleine sind mit dem, was sie machen. Ja. Und zwar, dieses Prinzip gibt es bei vielen verschiedenen Gaming-Bereichen. Und zwar auch bei Publishern, die ihr vielleicht nicht denkt. Aber nicht einer derartigen Negativität. Das muss ich hier ganz klar einmal hervorheben. Also es ist nicht so, als wenn diese dann einfach die Unternehmen runterstoßen, sondern die machen im Vorfeld eine Analyse. Wie viel Marktwert können wir damit generieren? Wie viel Aufmerksamkeit können wir dafür generieren? Wie viel Umsatz können wir dafür generieren? Etc. etc. THQ Nordic macht das oder auch Paradox Interactive macht das beispielsweise. Und Paradox Arc ist zum Beispiel der Indie-Publisher. Dass es diese Indie-Publisher gibt, ist halt extra, um das Portfolio des Hauptunternehmens zu bereinigen, bei dem Tencent zum Beispiel mit 10% drin ist, das du vorhin erwähnt hattest. Ne?
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Stellaris Nexus, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben, bei Paradox Arc ist und nicht bei Paradox Interactive.
Ja.
Weil es halt ein Spiel ist mit nicht so viel Potenzial und man sein Portfolio nicht schwächen möchte.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein Trend. Da muss man so ein bisschen schauen, ne? Welche Publisher gehören vielleicht zusammen oder wie hängen die alle zusammen, damit man zum Beispiel auch einen Playway-Titel bei einem anderen Publisher erkennt und sieht, ah, das ist eigentlich auf Playway gewachsen. Okay, da weiß ich, das ist die Qualität, die ich zu erwarten habe dahinter. Vorsichtig sein oder sagen, okay, auch bei einem, wenn ein Paradox anfängt, Sachen auszulagern, das ist dann auch so die Frage, okay, ja, warum machen sie das jetzt? Ne? Anscheinend hat das nicht die Strahlkraft, die sich davon erhofft haben.
Aber da muss ich auch wiederum sagen, Paradox macht es halt auch wirklich so, die nennen sich dann halt Paradox Arc. Da weißt du, okay, das ist halt Paradox trotzdem. Ne? Also gut, wenn Paradox dann halt dieses Spiel gemacht hat, ist es trotzdem Paradox für die meisten. Und die sind sich auch dessen bewusst, wenn Stellaris Nexus floppt, dass halt das auf Paradox Interactive zurückfällt. Nur es ist halt dann der reine betriebswirtschaftliche Zahlenwert, der dann davon unberührt bleibt. Und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man das dann in dem Fall macht, einfach um den eigenen Marktwert zu erhalten. Wo es halt wirklich komisch wird, ist halt, wenn es so ein bisschen anfängt, nicht mehr ganz nachvollziehbar zu sein, wie es bei Playway ist. Dass es da so durch, wie so ein Fluss durchgeleitet, ohne dass man sieht, wo es genau jetzt stehen geblieben ist. Ne?
Ja, genau. Aber gut. Ich glaube, damit haben wir das Thema Playway mal so ein bisschen angerissen, beziehungsweise ein bisschen durchgekaut auch. Du hast es ja sehr gut aufgeblättert, was hinter Playway steckt, wie das Unternehmen auch aufgebaut ist, wie die Mechanik dahinter funktioniert. Und euch vielleicht so ein bisschen einen Einblick gegeben als Zuschauer, okay, was ist Playway eigentlich? Man hört immer wieder da was davon, wie kann man das jetzt einordnen? Nicht alles ist schlecht, was Playway macht, aber das, was Playway macht und wie sie es machen, das ist auf jeden Fall zu kritisieren.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also man kann auch noch viel Spaß mit den Spielen haben, gerade auch U-Boat ist ein tolles Spiel. Sie haben halt ihre Goldkörner dabei, dieses, ne? One out of 10, 1 von 10 Prinzip, das funktioniert dann halt auch in dem Falle. Nur, wenn mal wieder eine Ankündigung von ihnen ansteht, mal schauen, ja. was ist es und guck erstmal bei uns sonst rein, ja? Dafür sind wir ja auch da.
Ja, genau.
Ja, du lachst ja, ne? Aber wir kriegen ja dafür kein Geld oder ähnliches. Wir schauen ja für euch diese Spiele dann extra an. Ecke kommt da mit seinem Hardcore-Ansatz und guckt, was kann man da aus dem Spiel heraus grinden.
Wie tief ist es wirklich, dann, ne? Genau. Ja. Also, was
und ich komme da mit meinem Lehreransatz und erkläre das den Leuten, was da in dem Spiel überhaupt vor sich geht.
Ja.
Und da kriegt ihr dann Eindruck. Da müsst ihr dafür nicht im Vorfeld Geld ausgeben. Ne? Mit ganz frecher Eigenwerbung, die wir jetzt hier gemacht haben.
Ja, genau.
Ja, aber genau dafür sind wir halt da. Ne? Das ist ja halt so als Content Creator.
Nicht nur Unterhaltung, sondern euch auch die Möglichkeit geben, einen Blick ins Spiel zu geben, bevor ihr Geld in die Hand nimmt. Und ja, wir können ja auch Kaufempfehlungen aussprechen oder nicht, falls ihr das wünscht. Also da können wir auch drüber sprechen, wenn ihr dann im Stream seid oder auch bei YouTube-Videos drunter kommentiert und nachfragt, hey, was steckt wirklich drinne für den Preis? Ist das okay? Oder würdet ihr sagen, ha, vorsichtig, Early Access, vielleicht noch ein Jahr warten oder ein halbes Jahr warten, dann nochmal reinschauen? Ja, ne, also wir werden von denen nicht gekauft, ne, auch wenn das viele mal vermuten. So läuft das nicht ab, ne, also.
Wobei, wenn die mir jetzt so 500 Millionen bieten würden, dann würde ich vielleicht auch sagen,
ja, ich auch schwach, glaube ich, ja, doch.
500 Millionen wäre schon so, das ist schon.
Dann kann ich danach in die Politik gehen, ne, dann ist man moralisch eh genug verkommen dafür.
Ich gehe dann auf die Couch auf jeden Fall, also ich bin dann. Wo wir die ganze Zeit beim Thema Kapitalismus waren, ne, irgendwo sind wir dann alle hinterher käuflich.
Huch.
Na, aber sowas. Gut.
Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören dann bis zu der Stelle. Und wir wollen einmal kurz noch dran erinnern, falls ihr einen Flachwitz habt, den ihr bereit habt, den wir auch gerne mal hier hören wollt, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer wieder über neue Einwürfe. Da sind schon teilweise immer sehr, sehr gute dabei, wo ich echt selber mich kaputt lachen muss drüber. Also wirklich kaputt lachen muss. So cringe das manchmal ein bisschen ist. Aber danke dafür. Aber schreibt gerne noch welche rein. Wir freuen uns immer drüber.
Ja, und schreibt vor allem auch rein, was ihr selber zu dem Thema denkt. Wir haben das jetzt ein bisschen erweitert, dass ihr nicht nur die Flachwitze unten reinpackt, sondern auch eure eigene Meinung ein bisschen mit uns teilen könnt. Dass wir vielleicht auch irgendwann mal auf eure Kommentare zu den bestimmten Thematiken eingehen können. Nochmal so ein Rewind von unseren Podcast-Folgen machen und auf einzelne Thematiken dann in dem Fall eingehen können. Einfach damit wir so ein bisschen sprechen können und vielleicht noch als Anmerkung, 4.4., wir sagen noch nicht mehr, weil die Folge kommt diese Woche raus, aber 4.4. ab 16 Uhr solltet ihr euch bereithalten, weil es könnte vielleicht möglicherweise sein, was überhaupt niemand plant,
Niemand plant es.
Ein Fog of War Event könnte möglicherweise auf Twitch stattfinden oder es könnt ihr hinterher auf YouTube sehen, aber natürlich plant das keiner.
Nein.
Nein. 4.4. ab 16 Uhr.
Ab 16 Uhr, nein. Wäre schön.
Es gibt übrigens einen Fog of War Twitch-Kanal, könnt ihr ein Follow lassen.
Genau, da wird es am 4.4. vielleicht auch was geben. Also, falls jemand da was geplant hätte, würde, könnte es sein, dass ab 16 Uhr da etwas passiert, auf unseren Kanälen auch und auf den ein oder anderen Kanal von anderen Streamern und Streamenden generell ebenfalls. Also, freut euch drauf, 4.4. ab ins Kalender eintragen. Oma, Bruder, Schwester, Mama, Papa Bescheid sagen, alle versammeln und zuschauen. Das wird, könnte, wenn was geplant werden würde, super sein.
Aber jeder auf einen eigenen Twitch-Kanal, damit die Zuschauerzahlen steigen.
Oh ja, natürlich. Na gut, dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Woche. Haut rein.
Ciao, ciao. Es war euch eine Ehre. Tschüss.